Sie hören Future Markets. Die Zukunft wird an der Börse gehandelt. Ein Podcast von der Aktionär.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Interview von Future Markets. Wir werden uns in den nächsten Minuten über die KI, über autonomes Fahren, Elon Musk, Tesla und auch die neue Machtposition von Elon Musk in den USA und der Welt unterhalten. Und deshalb bin ich besonders froh, heute meinen charmanten Kollegen Alfred Maidorn vom Maidorn Report da zu haben. Alfred, du hast den Weg an die Börse zu mir gefunden, das ist schon mal großartig.
War nicht so schwierig.
Du bist gefahren worden, gib's doch zu.
Ja, bin ich.
Lass uns über die Zukunft reden. Du beschäftigst dich ja auch seit einigen Jahren mit Future-Trends, Future-Markets natürlich. Was glaubst du, wird in der nahen Zukunft so das vielversprechendste sein, was uns erwartet?
Was könnte das sein? Es gibt natürlich viele spannende Themen, autonomes Fahren, aber über allem steht natürlich das Thema KI. Das ist das, was wir auch die nächsten Jahre als Trendthema haben werden. Und es ist ja relativ neu eigentlich, erst in den letzten 2 Jahren so richtig aufgekommen. Und an der Börse ist es natürlich auch ein sehr wichtiges Thema geworden. Es gibt eigentlich keinen Technologiekonzern, der ohne KI auskommt. Und dieser Trend, wie gesagt, wird sich fortsetzen. Und ich glaube, dass wir da sogar eher noch am Anfang sind.
Ich verrate jetzt nicht zu viel, wenn ich sage, wir beide haben einen Trendwechsel miterleben dürfen. Das war der Trend zum Internet. Und ich habe damals tatsächlich noch in Redaktionen gesessen, wo man bei der Polizei anrufen musste, bei der Feuerwehr, wo noch geraucht wurde in den Großraumbüros. Aber gibt es Parallelen zu diesem Wechsel vom Internet damals zur heutigen KI?
Ja, gibt es schon, definitiv. Es ist, sagen wir auch vom Ausmaß, von der Bedeutung, ist es ähnlich. Vielleicht ist KI sogar noch größer, als das Internet damals war. Und ich habe ja gesagt, wir sind am Anfang. Also wenn man das mal so vergleicht, das Internet ging ja los Anfang der 90er und richtig populär ist es dann eigentlich erst Ende der 90er geworden. Wir hatten ja den Internetboom und dann auch die Internetblase. Ob das bei KI so weit kommt, werden wir sehen. Aber wir sind, würde ich sagen, gefühlt so im Jahr 1995, also eher noch in den Anfängen des Internets. Damals war vor allem der Aufbau der Infrastruktur das erste große Thema und das ist jetzt ähnlich bei der KI. Wenn man mal vergleicht, damals war es Cisco, die Router gemacht haben fürs Netz. Heute ist es Nvidia, die tatsächlich mit den Chips die KI befeuern. Und dann im zweiten Schritt wird dann kommen, dass diese KI auch genutzt wird, genauso wie damals das Internet genutzt worden ist, von den Anbietern von Firmen wie Amazon, eBay, dann später auch Google. Und jetzt wird im KI-Bereich etwas Ähnliches anstehen, dass eben die KI auch genutzt wird. Also die Infrastruktur ist da, wird natürlich weiter ausgebaut, aber dass dann auch die Anwendungen kommen, die Softwarefirmen kommen etc.
Welche Branchen werden davon zuerst profitieren oder werden auf diesem Zug zuerst mitfahren müssen? Wenn die Welle überschwappt, wird es wahrscheinlich, wie du schon sagtest, beim Internet für jeden nutzbar sein. Ist es jetzt schon, aber es wird auch im Alltag überall gegenwärtig sein. Was sind deiner Meinung nach die ersten Reihen, die das adaptieren werden?
Na gut, die ersten, das sieht man jetzt schon, das sind die großen Tech-Firmen, die natürlich massiv in diesen Bereich investieren, wie Meta, wie Google. Es wird aber auch Firmen geben, oder gibt es ja jetzt schon, die rein fokussiert oder die vorher gar nicht so in Erscheinung getreten sind, die jetzt erst neu dazu kommen. Da ist eine Palantir zu nennen, jetzt gerade in den letzten Monaten oder Jahren, die diesen KI-Trend auch von der Software-Seite aufnehmen. Und da wird es natürlich noch weitere geben. Es wird viele neue Firmen geben, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht kennen, die dann mitmachen werden. Und das ist natürlich auch spannend an der Börse, denn die großen Tech-Werte werden sicherlich weiterlaufen, aber die richtig gut laufenden Aktien werden die sein, die neu kommen, die sich fokussieren auf den Bereich KI und ähnlich wie Palantir.
Wenn du sagst, neue Firmen werden kommen, was ist mit dem aktuell schon bestehenden mittelständischen Unternehmen?
Gute Frage. Ich glaube, dass ähnlich wie beim Internet, das werden wahrscheinlich dann eher so die Letzten sein, die auf diesen Zug aufspringen müssen. Und es wird natürlich auch, ähnlich wie damals beim Internet, auch im KI-Bereich Verlierer geben, eben Firmen, die dann eben nicht diese Wende schaffen oder diesen Aufsprung schaffen. Und die werden dann irgendwann auch mal verschwinden. Es ist ja bei jeder Transformation oder Disruption so, dass es gibt Gewinner und es gibt Verlierer und es gibt auch Firmen, die eben komplett verschwinden. Das war damals und das wird jetzt auch so sein.
Was glaubst du, wen es zuerst trifft?
Ja, also wenn man mal schaut, in der Autobranche ist ja KI auch ein Thema. Autonomes Fahren ist nichts anderes als KI im Prinzip. Das größte KI-Projekt der Welt, wenn man so will. Und wer da nicht richtig mit dabei ist, das wird schwierig. Wir haben ja quasi den doppelten Wandel auch in der Autoindustrie. Einmal hin zum E-Auto und dann hin zum autonomen Fahren. Also zwei disruptive Entwicklungen. Und da muss man schon aufpassen, dass man da am Ball bleibt.
Autonomes Fahren ist bei uns aktuell noch komplett undenkbar im Silicon Valley. Ganz normal, dass man da mit Taxen rumfährt, ohne einen Fahrer zu haben. Glaubst du, dass Deutschland da zu lange geschlafen hat und dass uns das deutlich nach hinten schmeißen wird?
Ja, man schläft ja eigentlich immer noch.
Auch bei der Elektromobilität.
In vielen Bereichen. Oder sagen wir schlafen. Es ist natürlich unheimlich schwer, wenn man erst spät einen Trend erkennt und dann versucht, den umzusetzen. Diesen Vorsprung, den andere haben, die sich da von vornherein drauf fokussiert haben, den aufzuholen, ist unheimlich schwierig. Das ist wie beim Marathonlauf, wenn der eine losläuft und der andere erst eine halbe Stunde später. Weil der vorne ja auch nicht stehen bleibt. Der läuft ja auch weiter. Und insoweit ist es schwer, weil der autonomes Fahren bedarf, da bedarf es ja auch viel Technologie, auch viel Rechenkapazität, KI. Und das macht man eben nicht in ein paar Wochen. Das braucht schon ein bisschen länger. Und soweit ist natürlich die Gefahr groß, dass da viele auf der Strecke bleiben werden.
Mit als erster losgelaufen ist Tesla oder Elon Musk in diesem Bereich. Es gibt aber auch noch andere Unternehmen. Waymo beispielsweise, Baidu. Wo sind die Unterschiede? Wem traust du mehr zu?
Ja, es gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Tatsächlich, es gibt ja schon Taxis, die alleine rumfahren. Also Waymo bietet das an, im Silicon Valley, in anderen Städten auch schon. Baidu in vielen chinesischen Großstädten. Die nutzen hauptsächlich Kartenmaterial. Das heißt, man kann diese Services nur in bestimmten Städten anbieten, weil man sehr abhängig ist von sehr guten, genauen Karten, nach denen sich die Autos richten. Das Problem ist dann immer, wenn irgendwelche unvorhergesehenen Sachen passieren, irgendwelche neuen Baustellen, dann haben diese Taxis wirklich Probleme und müssen dann von Hand quasi umgelenkt werden. Mhm. Tesla hat einen anderen Ansatz, dass man einfach sagt, wir machen die Autos so, dass sie überall auf der Welt fahren können. Klar, Karten braucht jeder, auch Tesla braucht Karten, sonst wird es schwierig. Aber man kann eben auch, man fährt in erster Linie mit den Kameras, die man im Auto verbaut hat. Und mit der nötigen Rechenpower im Hintergrund, die eben die richtigen Situationen erkennt und dann auch zu den richtigen Lösungen führt, hoffentlich.
Das heißt aber im Umkehrschluss auch, klar, Karten braucht jeder. Die diese Infrastrukturen anbieten, werden dann auch profitieren von dem ganzen Hype.
Ja, wobei in dem Bereich Karten, da geht ja Google keinen Weg vorbei. Also ich glaube, das ist schon fast jeder, der dieses Material nutzt. Weil gut, es gab immer wieder Versuche, auch von den deutschen Herstellern. Ich glaube, Hero hieß das, die auch mal so eine Kartendatenbank aufbauen wollen. Das hat alles nicht funktioniert. Da reicht es eigentlich, wenn einer die Karten anbietet. Aber bei Google ist das natürlich ein kleiner Geschäftsbereich in einem doch recht großen Konzern.
Habe ich jetzt aber richtig verstanden, dass du da eher auf die Philosophie von Tesla setzt, was Zukunft angeht?
Ja, natürlich, weil es das Rundum-Konzept ist. Ich habe dann quasi das Auto, das wirklich alles entscheiden kann für mich mit der nötigen Rechenpower. Und ich bin eben frei und nicht mehr abhängig von Kartenmaterial. Und da ist Tesla schon ziemlich weit. Es ist ja auch so, dass 99% autonomes Fahren ist relativ einfach zu erreichen. Es geht um das letzte Prozent, diese letzten sehr unvorhergesehenen, seltenen Ereignisse, die das Auto auch bearbeiten muss oder auch die richtige Entscheidung dann finden muss.
Bremsen oder nicht? Oder was muss ich mir unter diesem 1% vorstellen? Ja, also es kommt ein Tier vors Auto
oder
gelaufen.
Ja, zum Beispiel es fährt vor einem ein Auto, das Fahrräder hinten geladen hat. Dann muss das Auto ja wissen, dass diese Fahrräder nun fest sind und nicht fahren. Oder unvorhergesehene Ereignisse, es kommt ein Ball und es ist aber links eine Wand, wo weiche ich am besten aus? Also Sachen, die wirklich ganz, ganz selten passieren. Und da muss das Auto auch Lösungen haben. Das kann ja nicht sagen, oh, das habe ich noch nie gesehen, jetzt halte ich erstmal an. Und dieses letzte Prozent, das schafft man halt vor allen Dingen durch Datenmaterial. Tesla sammelt ja, hat ja Milliarden an Kilometern an Daten gesammelt von den Autos, die auf der Straße eben schon rumfahren. Und diese Daten dann eben mit der nötigen Rechenpower verarbeiten, damit das Auto immer die richtige Entscheidung trifft.
Siehst du Risiken beim autonomen Fahren?
Also es ist schon jetzt so, dass autonomes Fahren gerade im Tesla sicherer ist, als wenn der Mensch fährt. Mhm. Und zwar um den Faktor 5 bis 7, schon jetzt. Eigentlich ist es jetzt schon der Zeitpunkt, wo man sagen müsste, also es ist besser, wenn das Auto fährt, als wenn ich als Fahrer mich selber bewege.
Das sind ja immer noch so Themen, die angesprochen werden. Es ist noch nicht final, es ist noch nicht sicher. Klar, wir sind auch, was Elektromobilität angeht, hier in Deutschland noch nicht da, wo man eigentlich hätte sein wollen. Aber
auch sein können.
Ja, hätte Fahrradkette. Ja. Das fällt uns natürlich auf die Füße, keine Frage. Aber kannst du nachvollziehen, dass natürlich Die Politik, Regierung und auch Menschen sagen, dieses Risiko, dass ich die komplette Verantwortung abgebe an eine KI, an eine selbstdenkende Materie. Kannst du das nachvollziehen, dass diese Furcht davor da ist?
Ja, natürlich kann ich es nachvollziehen. Ist ja klar, dass man lieber selbst in der Hand hat, aber ich glaube, irgendwann wird auch, ja, werden die meisten Leute erkennen, dass es vielleicht doch sinnvoller ist, sich auf das zu verlassen, was Datenbanken generieren, und die haben ja eine viel größere Erfahrung. Ich vergleiche es mal vielleicht mit dem Schachspieler. Also wenn jemand schlecht Schach spielt und gegen den Computer spielt, wird er verlieren, und weil der Computer eben alle Lösungen, alle Züge kennt. Und das ist halt der große Vorteil. Und wie gesagt, wir sind im Prinzip schon so weit, also zumindest einige Anbieter, dass es deutlich sicherer ist, als wenn der Mensch fährt. Und klar ist, ganz sicher wird man nie fahren können, weil es gibt, der beste Autofahrer wird irgendwann einen Unfall bauen. Aber man ist so weit, und es ist eigentlich nur eine Frage, wann man das auch auf der Straße mal zulässt. Also es gibt ja, wie gesagt, Waymo und Baidu fahren ja schon, aber auch dann andere Hersteller.
Hast du es mal ausprobiert? Hast du dich mal in so ein selbstfahrendes Taxi gesetzt?
Das Problem ist, das nicht. Ich fahre nun selber auch Tesla, und der könnte alleine fahren, aber in Deutschland ist das leider nicht möglich. Also die Funktionen hier sind doch sehr eingeschränkt. In den USA gibt es teilweise Fahrten von 2 Stunden, wo die Leute nicht mehr das Lenkrad berühren, auch nicht eingreifen müssen, die völlig fehlerfrei verlaufen. Also wie gesagt, eigentlich ist das Ei schon gelegt, das muss jetzt nur
muss rüberkommen.
Ja, freigegeben werden.
Lass uns noch mal über mittlerweile einen der mächtigsten Menschen der Welt sprechen, über Elon Musk. Der hat ja jetzt nicht nur mit Tesla seine Schäfchen im Trockenen, gut, musste das natürlich auch lange verteidigen. Elon Musk ist mit Starlink im Weltraum, in der Robotik mit Optimus, mit Tesla bei den autonomen Fahrten und bei der Elektromobilität und mit X im Prinzip in der Verbreitung. Glaubst du, dass hinter diesem Machtkonstrukt, und er wird natürlich auch eine beratende Rolle von Donald Trump bei der nächsten Legislaturperiode in den USA spielen, glaubst du, dass da ein größerer Masterplan dahinter steckt?
Also Elon Musk ist ja sowas wie ein Vizepräsident mittlerweile schon, gefühlt. Ich glaube nicht, dass das ein Plan ist. Ich glaube, das ist einfach so, Elon Musk ist ja auch jemand, der durchaus auch aus dem Bauch entscheidet und der einfach das macht, was ihm gerade Spaß macht. Und Geld verdient hat er genug, das als reichster Mann der Welt. Und es ist natürlich so, es gibt ja diese Bedürfnispyramide, dass ich halt immer in die letzte Spitze noch will. Und nach Geld gibt es dann nur noch Macht. Und das ist sicherlich auch ein Antrieb, warum er das jetzt macht, was er macht, mit Trump zusammen. Vielleicht spielt auch ein bisschen klar wirtschaftliches Kalkül eine Rolle, weil er genau wusste, dass Trump eben kein Freund von Elektroautos ist. Jetzt ist er einer.
Genauso wie bei Bitcoin. Da war er auch kein Freund von vor 4-5 Jahren.
Jetzt ist er's. Trump ist ja auch sehr variabel, sagen wir mal so.
Fähnchen im Wind hat man da früher zu
gesagt. Ja, genau, hat man früher gesagt, kann man auch jetzt durchaus noch sagen. Dass Musk diese ganzen Firmen hat, hat er sich auch selbst erarbeitet. Er hat ja niemandem was weggenommen. Und natürlich muss er jetzt verantwortungsvoll auch damit umgehen. Das tut er nicht immer, sicherlich. Aber es ist immer die Frage, er provoziert ja auch gerne mal, ob das wirklich, gut, man müsste in ihn reinschauen, das wird man nicht können. Er ist kein normaler Mensch, er ist im besten Sinne des Wortes verrückt.
Ein Roboter?
Ja, nein, das sicherlich nicht. Er hat viele Entscheidungen getroffen, die richtig waren, auch viele mutige Entscheidungen. Und klar, manchmal trifft er eben auch Entscheidungen, die vielleicht woanders nicht so gut ankommen. Das ist so.
Das macht ihn natürlich menschlich. Was ich mich frage ist, wer schaut ihm denn auf die Finger? Denn dieses Konstrukt, einen Masterplan zu haben, was Daten angeht, was KI angeht, was den Weltraum angeht mit SpaceX, was die ganzen Starlink-Positionen angeht. Wer schaut denn Elon Musk auf die Finger? Trump ja wohl
also,
nicht.
War die andere Frage, das hätte ja jeder andere auch machen können. Also wieso hat es denn die NASA nicht geschafft, irgendwie Mars-Projekte anzusteuern? Die hat ja jahrzehntelang gar nichts gemacht, gefühlt. Jetzt kommt er immer und macht es. Ich glaube nicht, dass Elon Musk irgendwann die Weltherrschaft anstrebt und jetzt da alle Fäden zusammenspinnt und dann
der Pinky und der Brain spielt.
Ja, also theoretisch könnte er das. Ich meine, er hat Zugriff auf Millionen von Autos, die durch die Gegend fahren. Aber das ist ja, wäre ein gutes Thema für Hollywood vielleicht.
War es ja schon mal.
Ja.
Aber findest du nicht irgendwie besorgniserregend?
Also, ich habe jetzt keine Angst, ehrlich gesagt. Also im Gegenteil. Also er macht ja, er erleichtert ja den Menschen auch das Leben, unter anderem durch Starlink oder durch autonomes Fahren oder andere Sachen. Ich glaube nicht, dass er da böse Absichten hat. Aber vielleicht täusche ich mich auch.
Ich hoffe nicht.
Glaubst du das, dass er da irgendwas Böses
Nein, ich glaube das per se auch nicht. Ich finde das nur, mir ist das kürzlich erstmal bewusst geworden, in welchen Branchen, in welchen Sparten sich eine einzelne Privatperson positioniert hat mit unglaublicher Durchschlagskraft und sitzt jetzt ja zu Rechten des mächtigsten Mannes der Welt ab dem nächsten Jahr.
Ich frage mich immer, wie er das zeitlich macht. Er hat dann auch noch ein paar Kinder, also so ein Dutzend Einige, ungefähr ja. mittlerweile, ja. die er auch noch bespaßen muss. Also da wird es dann auch mit 80 Stunden pro Woche irgendwie ein bisschen knapp. Aber vielleicht schläft er nicht mehr, kann ja auch sein.
Ja, oder lass uns weitermachen mit möglicher Unterstützung, die er sich holt, vielleicht sogar durch oder in der Robotik mit humanoiden Robotern. Auch da ist Musk unterwegs. Wie realistisch sind humanoide Roboter tatsächlich und welche Entwicklung erwartet uns da?
Also es gab hier jetzt gerade auch bei der Vorstellung vom Robotaxis, da sind ja auch diese humanoide Optimus-Roboter rumgelaufen, mhm. die ja wissentlich jetzt auch von Menschen teilweise gesteuert waren, weil solche Antworten gibt ein Roboter noch nicht. Aber man macht schon große Fortschritte. Man sieht es vor allem an den Bewegungen dieser Roboter, die jetzt mittlerweile doch sehr flüssig sind. Früher war das ja eher so staccato-mäßig. Mhm. Da kommt man sehr schnell voran und Tesla will ja auch die ersten Roboter schon recht zeitnah, ich glaube in einem guten Jahr, im Einsatz haben, auch in den Fabriken. Und die große Vision ist dann tatsächlich, dass in einigen Jahren jeder so einen Roboter zu Hause hat, der eben dann die Wäsche faltet und den Kaffee kocht. Und der Markt ist, wenn das denn so ist, da reden wir von einigen Milliarden Robotern. Das ist einer der größten Märkte überhaupt. Ob er dann so entsteht, werden wir sehen. Aber wenn es so weit ist oder wenn es so kommt, dann ist es wirklich, wir reden von einem Billionenmarkt. Und es gibt Analysten, die sagen, dass bei Tesla das Autogeschäft irgendwann nur noch ein Randgeschäft sein wird, dass der Robotermarkt der größte Geschäftsbereich sein wird, mit Abstand der größte, den Tesla überhaupt hat.
Bevor das jetzt in die Privathaushalte Einzug halten kann, wird es natürlich erstmal in den Unternehmen Einzug halten. Und da sind ja auch einige Unternehmen, die tatsächlich von dieser Robotik profitieren könnten. Was glaubst du, wer da mit als erstes aufspringen wird? Welche Branchen?
Also im Prinzip, ja klar, in der Autoindustrie gibt es ja jetzt schon Roboter, jede Menge, klar. Aber es gibt natürlich keine humanoiden Roboter, die natürlich dann ganz andere Arbeiten erledigen können. Mhm. Aber das sind eigentlich alle industriellen Bereiche. Und es geht ja dann weiter. Es gibt ja auch in der Gastronomie schon diese kleinen Roboter, ja. die mit dem Tablett durch die Gegend fahren. Das sind ja im Prinzip Rollwagen und keine Roboter. Aber auch da ist es denkbar, es geht eigentlich in alle Bereiche. Also wie gesagt, so ein Roboter ist ja dann im Prinzip wie ein Mensch. Der kann ja alles machen. Und insoweit kann er auch alle Tätigkeiten übernehmen.
Es gibt tatsächlich auch hier in der Innenstadt ein Café, mit einem Roboter, der die Bestellungen aufnimmt. Aber es ist noch ein bisschen anfällig, ist noch ein bisschen...
Echt?
Ja, ist noch ein bisschen okay. Fehlerhaft alles.
Der spricht dann auch?
Ja, der spricht, notiert sich und auf dem Display kannst du dann lesen, Cappuccino und ein Stück Käsekuchen und dann kommt der angewackelt und bringt dir das. Fällt aber auch mal was runter.
Okay, das ist natürlich... Also ist dann Glückssache, ob man dann seinen Kaffee auch bekommt.
Ja, ist es. Ja, aber okay. Wie du schon sagtest, die Entwicklung ist natürlich da und das wird kontinuierlich verbessert. Wenn man das mal ganz weiter spinnen würde. Du hast gerade gesagt, das finde ich ganz interessant, Roboter werden dann ja immer menschenähnlicher. Und was ich jetzt im Kopf habe, ist natürlich so diese klassische Haushaltshilfe. Möglicherweise ist es dann auch irgendwann so, dass man diesen Roboter komplett integriert hat in das Zuhause. Es gibt ja mittlerweile auch schon Science-Fiction-Vorstellungen, dass Menschen mit Robotern verheiratet sind. Kannst du dir sowas vorstellen in der Zukunft?
Nein, möchte ich auch nicht. Nein. Also, nein. Ich sage einfach nein.
Lass uns über Nvidia sprechen. Nvidia hat natürlich die Nase vorn, was die Chipbranche angeht. Und beim ganzen Thema KI ist man auf die Chips angewiesen. Glaubst du, dass es in irgendeiner Weise, möglicherweise auch durch Musk, eine Konkurrenz geben könnte, ein Nvidia-Unternehmen,
was ja, da also, vom Grundstoß wird? Ja, also es ist ja so, Musk... kauft ja, ist einer der größten Kunden von Nvidia, kauft ja, ich glaube, er hat mittlerweile über 100.000 KI-Chips von Nvidia, die für ihn arbeiten. Aber Musk hat auch für Tesla war ja auch mal Nvidia-Kunde, die Chips, die in Tesla verbaut werden, waren früher Nvidia-Chips, jetzt macht Tesla die Chips selber. Mhm. Also man ist sicherlich auch da oder möchte es gerne, aber auch hier gilt, Nvidia hat so einen Vorsprung im Chip-Bereich, gerade bei den KI-Chips, bei den GPUs, dass da auch die anderen Chiphersteller schon nicht hinterherkommen. Und nochmal, Nvidia bleibt auch nicht stehen, entwickelt sich auch immer weiter. Jetzt gibt es die neue Blackwell-Generation, dann gibt es die nächste Generation. Und das aufzuholen ist halt brutal schwierig. Ich will nicht sagen unmöglich, aber es ist nahezu unmöglich. Soweit, es möchte das gerne jeder machen, aber es ist eben nicht einfach.
Vielleicht kauft Musk auch irgendwann Nvidia einfach.
Im Moment wäre es eher andersrum. Ich meine, Nvidia ist dann doch immer noch dreimal so teuer, mehr als dreimal so teuer wie Tesla. Und gut, ich würde gerne wissen, wie sieht es in 5 Jahren aus oder in 10 Jahren? Ist Nvidia immer noch die Nummer 1 bei KI-Chips? Wir werden es erleben, sehr wahrscheinlich einfach schon. Oder es gibt jemand ganz Neues, kann auch passieren. Ich meine, es ist ja so, ich habe es ja gesagt, dass so disruptive Märkte haben es immer an sich, dass immer auch wieder neue Firmen den Einstieg schaffen können und mit irgendwas Neuem um die Ecke kommen, was es vorher noch nicht gab.
Dann sprechen wir uns allerspätestens in 5 bis 10 Jahren wieder über genau diese Themen, lieber Alfred.
Das machen wir.
Ich sage vielen herzlichen Dank für heute. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, es hat Ihnen ebenfalls gefallen, dieser Blick in die Zukunft aus den eigenen Reihen. Und Sie sind beim nächsten Mal Future Markets wieder mit von der Partie. Danke für heute.